Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Guten Tag und herzlich willkommen. Wer derzeit baut, braucht starke Nerven. Zumindest bekommt man dieses Gefühl, wenn man sich mit Bauherren unterhält, die abendfüllend über schlechte Planung, unfähige Handwerker und Fusch am Bau erzählen können. Und zwar durch die Bank. Wer in einem Neubaugebiet unterwegs ist, hört selten bis nie anerkennende oder lobende Äußerungen. War das schon immer so oder liegt das an der seit Jahren guten Auftragslage im Wohnungsbau und dass Bauunternehmer nur noch das schnelle Geld verdienen wollen, ohne Rücksicht auf Qualität, Langlebigkeit und Service. Die Baumängel, sie sind ein Thema in dieser Sendung. Darüber hinaus blicken wir unter anderem auf die größte Technikmesse der Welt, die CES in Las Vegas, und beschäftigen uns mit Klimaschutz und CO2-Ausstoß. Und durch die Sendung begleitet sie Günther Hetzke. Zum Start aber wollen wir auf eine Geschichte schauen, die aufhorchen lässt, denn da wurde von zwei Wirtschaftsinstituten eine Studie zum Handel der Europäischen Union vorgelegt, und zwar vom Institut für Weltwirtschaft und vom IFO-Institut. Und diese Studie zu den Handelsdaten, die deutet auf einen massiven Umsatzsteuerbetrug hin. Massiv heißt, es geht um viele Milliarden Euro im Jahr. Einzelheiten dazu von unserem Brüssel-Korrespondenten Peter Kapern.
Da staunten die Wirtschaftsforscher nicht schlecht. Gemeinsam wollten das IFO-Institut aus München und das Institut für Weltwirtschaft in Kiel die Handelsbeziehungen innerhalb der Europäischen Union analysieren. Und sie entdeckten dabei etwas, was es eigentlich gar nicht geben kann, nämlich einen Exportüberschuss, den die EU im Handel mit sich selbst erzielt. Martin Bramel vom IFO-Institut.
Es ist ja ganz klar, dass die Exporte des einen die Importe des anderen sein müssen. Und deshalb, wenn man alles aufsummiert, müssen alle Exporte ja irgendwo importiert werden. Somit muss die Summe der Exporte gleich denen der Importe sein.
Das ist sie aber im Fall des EU-internen Handels nicht. Da übersteigt die Summe der Exporte die der Importe, und das auch noch in einem gewaltigen Umfang.
Wir sehen in den Daten tatsächlich, dass es einen Handelsüberschuss gibt in Höhe von 307 Milliarden Euro, nur für 2018. Das ist ungefähr so viel, um einen Vergleichsmaßstab zu geben, wie die gemeinsame Wirtschaftsleistung der 8 kleinsten EU-Mitgliedstaaten zusammen.
Bei der Ursachensuche für dieses erstaunliche Phänomen konnten die Wirtschaftsforscher einige naheliegende Vermutungen ausschließen. Zum Beispiel die Tatsache, dass die Art und Weise, wie Statistiken in den einzelnen Mitgliedstaaten aufgestellt werden, durchaus voneinander abweichen. Insgesamt unerheblich, so die Wissenschaftler. Oder dass Fehler bei der Erfassung von Export- und Importzahlen den gewaltigen Exportüberschuss erklären könnten. Martin Bramel.
Messfehler würden sich gegenseitig aufheben. Ja, der eine schreibt mal zu viel in die Bücher, der andere zu wenig. Das würde im Mittel eigentlich immer wieder Null ergeben, wenn es rein zufällig wäre.
Also stellten sie sich die Frage, die sich auch jeder Kriminalkommissar bei der Aufklärung eines Verbrechens stellt. Cui bono?
Wer profitiert denn davon, dass hier die Exporte so deutlich die Importe überwiegen?
Und das sind die Exporteure. Und zwar deshalb, weil Waren und Dienstleistungen, die innerhalb der EU exportiert werden, im Herkunftsland von der Mehrwertsteuer befreit sind. Was eine große Verlockung für Unternehmer ist.
Wenn ein Unternehmen ein Produkt als Export deklarieren kann, obwohl es niemals die Landesgrenzen verlässt, muss es keinerlei Mehrwertsteuer für dieses Produkt abführen und hat somit im Inland steuerfreie Ware.
Und dem Fiskus entgehen gewaltige Einnahmen. Allein 2018 waren das, so die Wirtschaftsforscher, 60 bis 70 Milliarden Euro an Umsatzsteuer. Die Steuerbetrüger kommen mit diesem Trick davon, weil Exporte und Importe innerhalb der EU steuersystematisch nicht miteinander verknüpft werden. Deshalb fordert Martin Bramel,
dass Exporteure einen Export deklarieren und dabei eben die Handelsmenge, das Handelsvolumen und auch den Handelspartner in ein elektronisches System speisen. Der Handelspartner im Ausland wiederum ist dann dafür zuständig, beim Import einer Ware diese Transaktion zu bestätigen. Und in dem Moment, wo der Importeur den Import einer Ware bestätigt, geht die Mehrwertsteuerpflicht vom Exporteur an den Importeur über, sodass dann am Ende im Zielland, so wie es eigentlich sein sollte, besteuert wird.
Martin Bramel im Beitrag von Peter Kapern über einen Verdacht auf einen Umsatzsteuerbetrug in der EU in großem Stil. Der CO2-Ausstoß ist im vergangenen Jahr in Deutschland auf ein Rekordtief gesunken. Das zumindest ergab die Jahresauswertung der Denkfabrik Agora Energiewende. Um 35% sind die Emissionen im Vergleich mit 1990 gesunken. Das Jahr, das von der UN als Richtwert genommen wird, was übrigens Deutschland gut zu Pass kommt. Denn allein durch den Zusammenbruch der DDR-Industrie wurden gleich schon einmal rund 10% eingespart. Wie kommt die Denkfabrik nun zu den neuen Zahlen und hilft die Entwicklung Deutschlands Deutschland beim Erreichen der selbstgesteckten Klimaziele bis Ende 2020? Diesen Fragen ist Angela Ulrich nachgegangen.
Ja, es gab im vergangenen Jahr deutlich weniger Kohlestrom und gleichzeitig mehr Windkraft in Deutschland. Das vor allem war der Auslöser für den überraschend klaren Rückgang der deutschen Treibhausgasemissionen. Mehr als 50 Millionen Tonnen weniger CO2 hat Deutschland in 2019 ausgestoßen, hat die Agora Energiewende errechnet. Allerdings, sagt deren Sprecher Christoph Podewils dem ARD-Hauptstadtstudio, hat die Sache einen Haken.
Wir werden solche schönen Zahlen so bald wahrscheinlich nicht wiedersehen, denn beim Wind ist es so gewesen, dass wir auf der einen Seite im Jahr 2019 ein ganz gutes Windjahr hatten. Also die bestehenden Anlagen haben ordentlich Strom produziert. Auf der anderen Seite sind aber kaum neue Anlagen dazugekommen. Und es ist auch nicht absehbar, dass nennenswert neue Anlagen dazukommen. Und es können dann auch die Emissionen wieder steigen.
Dass Kohlekraftwerke weniger Strom produziert haben, lag außerdem vor allem an der Hilfestellung der EU. In der Europäischen Union gibt es bereits einen CO2-Preis und der ist im vergangenen Jahr kräftig gestiegen. Das hat Kohlestrom verteuert. Dadurch wurde weniger verkauft und stattdessen sind günstige erneuerbare Energien mehr nachgefragt worden. Bundesumweltministerin Svenja Schulze sieht allerdings auch einen Verdienst der Politik. Erste Braunkohleblöcke seien aus der Stromproduktion genommen worden, so Schulze. Doch die komplette Regelung, das sogenannte Kohleausstiegsgesetz, hängt noch fest zwischen den verschiedenen Ressorts der Bundesregierung. Anders war es versprochen. Weiteres Problem: Alle bisherigen Einsparerfolge beim Treibhausgasausstoß liegen ausschließlich im Stromsektor begründet. Beim Verkehr, der Gebäudedämmung, der Industrie oder der Landwirtschaft passiert noch viel zu wenig, moniert die Denkfabrik Agora Energiewende.
Während der Stromsektor tatsächlich nennenswert zum Klimaschutz beiträgt, passiert das eben in den Bereichen Gebäude und Wärme gar nicht. Sogar im Gegenteil, der Absatz von Benzin und Diesel ist im vergangenen Jahr wieder leicht gestiegen, damit eben auch die Emissionen des Verkehrssektors. Das hat vor allen Dingen mit großen und schweren Autos zu tun. Da ist also eine Trendwende noch lange nicht in Sicht und hier muss die Bundesregierung ganz dringend was tun.
Auch Svenja Schulze weiß das. Doch bei den CSU-Ressortkollegen Scheuer für Verkehr und Seehofer für Gebäudedämmung läuft die Umweltministerin regelmäßig auf. Sie hofft nun auf das Klimaschutzgesetz, das allen Ressorts eigene Einsparziele setzt, die auch kontrolliert werden sollen. Doch das ist Zukunftsmusik. Dass die aktuell besseren CO2-Einsparzahlen als gedacht Deutschland doch noch zum Erreichen des Klimaschutzziels für 2020 führen, -40% wären das, bei -35% war man im vergangenen Jahr. Das allerdings glaubt Christoph Podewils von der Agora Energiewende eher nicht.
Wir kriegen weder nennenswerte Mengen erneuerbare Energien neu dazu, noch wird der Verkehrssektor auf einmal ganz viel Emissionen einsparen, noch sehen wir, dass der CO2-Preis, der ja diesen Rückgang im vergangenen Jahr ganz massiv bewirkt hat, dass der in Höhen steigt. Technisch wäre es sicherlich möglich, diese 5% irgendwie zu holen, aber dass die Regierung da irgendwas für tut, das können wir im Moment überhaupt nicht sehen.
Christoph Podewils im Beitrag von Angela Ulrich zum CO2-Ausstoß in Deutschland. Und zu diesem Thema können Sie auch einen Kommentar im Deutschlandfunk hören, in der Sendung Kommentar ab 19.05 Uhr. Und wir bleiben beim Thema Klimaschutz und Klimawende. Das IMK, das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung der Hans-Böckler-Stiftung, hat heute seinen Wirtschaftsausblick für 2020 vorgelegt. Reine Kaffeesatzleserei natürlich in diesen politischen, damit auch wirtschaftlich unruhigen Zeiten, nicht zuletzt unter US-Präsident Trump. Aber es geht nicht nur um die 0,8% Wachstum, mit denen das IMK in diesem Jahr rechnet. Es geht auch um die Empfehlungen an die Politik, wie die Wirtschaft auf solide Beine gestellt werden könnte oder sollte. Johannes Frevel fasst die Position des gewerkschaftsnahen Wirtschaftsinstituts zusammen.
Es soll wieder leicht aufwärts gehen mit der deutschen Wirtschaft, allerdings wohl erst wieder in der zweiten Jahreshälfte. Dennoch leide vor allem die Industrie insgesamt zwar nicht unter einem Abkippen in die Rezession, wohl aber habe sich die Wachstumsdynamik im vergangenen Jahr massiv abgeschwächt, bescheinigt IMK-Direktor Sebastian Dolin. Wann es insbesondere beim Export wieder aufwärts gehe, das hänge auch davon ab, ob und wann etwa die aktuelle Krise um den Iran eingedämmt werden könne.
Als Ökonom kann ich sagen, dass dieser Konflikt das Potenzial hat, die Unternehmen weltweit, aber auch in Deutschland zu verunsichern und damit die Konjunktur weiter zu schwächen.
Teile der deutschen Industrie stecken in einer konjunkturellen und zugleich in einer strukturellen Krise. Die Autoindustrie werde ihre Produkte wegen der Verkehrswende grundlegend verändern, etwa die Stahlindustrie ihre Produktion wegen der Energiewende grundlegend umstellen müssen, nennt IMK-Direktor Dolin Beispiele. Die Wirtschaftsforscher des IMK fordern einerseits mehr klimarelevante Investitionen, um die Wirtschaft anzuschieben, andererseits aber auch einen stärkeren sozialen Ausgleich im Klimapaket.
Wir brauchen viel mehr Investitionen, um die Klimawende wohlstandssichernd in Deutschland umzusetzen. Und gleichzeitig müssen wir aufpassen, dass nicht Geringverdienerhaushalte oder Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit langen Pendelwegen so belastet werden, dass es zu einer sozialen Schieflage kommt. Die EEG-Umlage kommt zu einem sehr beträchtlichen Anteil auch der Industrie und dem Gewerbe zugute. Ein großer Teil der neuen CO2-Preise wird aber von den Privathaushalten getragen. Das heißt, die Privathaushalte geben mehr Geld ab, als sie über die Absenkung der EEG-Umlage zurückbekommen.
Die Europäische Zentralbank EZB setzt ihre Politik des billigen Geldes auch unter der neuen Chefin Christine Lagarde fort. Gut so, sagt IMK-Wirtschaftsforscherin Silke Tober, zumindest dann, wenn davon mehr Geld gezielt in Klimainvestitionen geleitet werde, bei denen es noch überwiegend klemme.
Eben weil die Staaten des Euroraums nicht ausreichend investieren. Wir haben einen Nachfragemangel. Wichtig wäre, dass direkt investiert wird. Denn dann kann man relativ sicher sein, dass diese Investitionen auch stattfinden. Und in dem Maße, in dem die Fiskalpolitik nicht aktiv ist, muss Geldpolitik aktiv sein. Und solange werden wir niedrige Zinsen und Wertpapierkäufe haben.
Das könnte bedeuten, mit EU-Investitionsprogrammen mehr Geld etwa für den Ausbau öffentlicher Verkehrssysteme, also mehr Geld bei der Verkehrswende für Busse und Bahnen.
Der Wirtschaftsausblick 2020 vom IMK, zusammengefasst von Johannes Frevel. Weil die Geldanlage in sichere Anlageformen derzeit nicht sehr viel bis nichts bringt, suchen viele Menschen eine Alternative, wo sie ihr Geld stattdessen anlegen können, sofern sie denn Geld zur Anlage überhaupt übrig haben. Für viele ist der Erwerb einer Wohnung oder der Bau eines Hauses eine Möglichkeit, die sie zurzeit sehen und für die viel geworben wird. Die Bauzinsen sind relativ niedrig. Im Alter muss keine Miete gezahlt werden, wenn es eng werden sollte mit der Rente. Kein Wunder also, dass die Baubranche boomt. Inzwischen das 9. Jahr in Folge. Vor allem der Wohnungsbau ist ein wichtiger Wachstumstreiber der deutschen Bauindustrie. Aber gerade im Wohnungsbau gibt es gefühlt immer häufiger Klagen, dass sowohl bei Planung als auch beim Bau nicht mehr die Qualität geliefert wird, die für so eine oft einmalige und so eine langfristige Anschaffung eigentlich angebracht ist. Und es gibt Zahlen, die dieses Gefühl durchaus bestätigen. Anja Nils hat sich für uns umgehört, wo es hakt und vor allem, was man tun kann, wenn es hakt.
Im vergangenen Jahr erfüllte sich Jana Nöldecke den Traum von einer kleinen Eigentumswohnung in Berlin. Ein Bauträger und Projektentwickler, der schon viele ähnliche Bauvorhaben in der Stadt realisiert hat, baute 60 neue Wohnungen. Bei der Bauabnahme der Gemeinschaftseinrichtungen fielen dann allerdings viele Baumängel auf, erzählt Jana Nöldecke.
Insbesondere eine Heizung, die für die 60 Wohnungen zu klein konzipiert war, ein Wasserschaden in der Tiefgarage und auch in den eigentlichen Mietergaragen. Und als es das erste Mal kalt wurde und diese Heizungsanlage eingeschaltet wurde, fiel dann gleich das ganze Heizsystem zusammen. Es gab weder warm Wasser, noch waren die Wohnungen warm. Und das hat dann auch mehrere Wochen gedauert, bis das repariert wurde.
So etwas sei leider kein Einzelfall, sagt Florian Becker vom Bauherrenschutzbund. Nach einer Untersuchung der Organisation haben die Bauschäden beim Neubau von Wohngebäuden in den letzten 10 Jahren um fast 90% zugenommen. Außerdem würden bereits während der Bauphase, also noch lange vor der Fertigstellung und Abnahme, von Bausachverständigen im Durchschnitt 20 Mängel pro Bauvorhaben entdeckt. Immerhin habe man hier noch die Möglichkeit einzugreifen, so Becker. Mit Fehlern bei der Statikplanung ganz am Anfang gehe es häufig bereits los.
Die sind deswegen so gravierend, weil man natürlich, wenn man jetzt an statische Probleme hat, beispielsweise die Bewährung in der Bodenplatte oder so nicht ausreichend ist, man nachher, wenn man direkt während der Entstehung eben nicht eingreifen kann und es nicht erkennt, nachher schlecht rankommt und im Grunde die Probleme nur noch flicken kann, aber nicht mehr wirklich beheben. Also da droht dann auch tatsächlich ein Schaden.
Eine gute Statikplanung ist Sache des Architekten oder des Bauunternehmers. Einige Unternehmen würden versuchen, an dieser Stelle zu sparen und deshalb einfach weniger Eisen verbauen.
Das Zweite ist, ich kann nur eine gute Statik auch errechnen, planen, wenn ich zum Beispiel die Bodenverhältnisse kenne. Das wird gerne mal weggelassen, Bodengutachten. Das lässt sowohl das Bauunternehmen gerne weg, ebenso auch vielleicht der ein oder andere Bauherr, der sagt, naja, in die den Bau fällt. Die Nachbarn bauen ja auch, das passt schon. Und dann passt es vielleicht genau an diesem Platz nicht.
Die Studienergebnisse zeigen, in 99% der Fälle fehlen wichtige Planungsunterlagen. Bei 16 von 100 Bauvorhaben treten Mängel beim Estrich und Innenputz auf. Bei 11% betreffen sie die Wärmedämmung. Das A und O sowohl für Bauherren als auch für die Firmen sei ein guter Vertrag und eine gute Bauleistungsbeschreibung, sagt Florian Becker vom Bauherrenschutzbund.
Das heißt also, alle Sonderwünsche, auch die man hat, eine ganz spezielle Fliese, die man im Bad haben möchte oder ähnliches, oder auch Umplanung, das kommt häufig vor, dass man im Bad Waschbecken auf die andere Seite haben will oder sowas, das muss alles in der Bauleistungsbeschreibung fixiert sein. Umso konkreter das ist, umso konkreter können sich nachher auch die Firmen daran orientieren und es passieren weniger Fehler, das ist so.
Wer von Anfang an sicherstellen will, dass alle Unterlagen und Berechnungen korrekt sind und mögliche Fehler nachher beim Bau rechtzeitig erkennen möchte, sollte einen unabhängigen Bausachverständigen hinzuziehen, rät Florian Becker. Für Baumängel haftet der Bauunternehmer, für Planungsfehler gegebenenfalls auch der Architekt. In den letzten Jahren habe die Qualität bei der Bauausführung abgenommen.
Das hängt auch damit zusammen, dass die Firmen sehr ausgelastet sind, unter Zeitdruck stehen, dass die Firmen Probleme haben, Fachkräfte für einige Gewerke zu bekommen. Das heißt, dass zum Teil auch Ungelernte auf der Baustelle dann eben Bauleistungen ausführen. Und das kommt einher mit einer technischen Entwicklung, gerade so in den letzten 5, 6, 7 Jahren, bei dem die technischen Bauteile immer komplexer geworden sind, also gerade Heizungsanlagen. Sie haben heute eben Luft- oder auch Erdwärmepumpen, die viel komplexer sind. Da können Sie Fehler nicht mehr so einfach ausgleichen, sondern es wird dann eben nicht mehr richtig warm im Haus.
Wenn so etwas passiert, sollte genau dokumentiert und eventuell ein Sachverständiger hinzugezogen werden. Dann muss der Bauunternehmer aufgefordert werden, den Mangel zu beheben. Genau so haben es Jana Nöldicke und ihre Miteigentümer gemacht.
Und die meisten Käufer und Eigentümer von diesen Wohneinheiten haben die letzten Raten gegen die Aufforderung des Planers und Bauträgers nicht bezahlt bisher. Die Mängel werden jetzt hoffentlich irgendwann abgearbeitet und es kommt dann hoffentlich irgendwann zu einer Einigung.
So eine betroffene Wohnungsbesitzerin im Beitrag von Anja Nils über zunehmende Baumängel. Ein Schwerpunkt auf der Technikmesse CES in Las Vegas ist die Autobranche, aber natürlich ist dort auch weiterhin die Unterhaltungselektronik vertreten, der ursprüngliche Bereich der Messe. Und dazu gehört auch technischer Kleinkram, Erfindungen oder, wie sie international bezeichnet werden, Gadgets, von denen einige sich in der Vergangenheit durchgesetzt haben, wie zum Beispiel das Fitnessarmband, andere sind einfach sang- und klanglos wieder in der Versenkung verschwunden. Viele Besucher lieben es, sich diese teils verrückten Erfindungen anzuschauen, zu lachen, zu staunen oder sich verwundert die Augen zu reiben. Was in diesem Jahr gezeigt wird, Markus Schuler hat sich umgeschaut und stellt einige seiner Entdeckungen vor.
Wer eine neue Perspektive beim Selfie-Machen braucht, dem kann Airfly helfen. Das US-Unternehmen stellt Mini-Drohnen her, die auf eine Handfläche passen. Gesteuert werden sie mit Gesten. Airfly-Gründer Greg Appelhoff. Ich brauche kein Smartphone, um die Drohne zu steuern. Die neue Gerätegeneration fliegt jetzt länger und kann 7 Minuten in der Luft bleiben. Die Kamera macht Aufnahmen mit 12 Megapixel und nimmt Videos in HD-Auflösung auf. Besonders nützlich ist MyFit. Die Franzosen produzieren Überzieher für Smartphone-Ohrhörer, denn die sitzen oft schlecht und fallen leicht aus dem Ohr. Die Lösung des Problems kostet 59 Euro, sagt MyFit-Gründer Xavier Desay. Man muss nur unsere App runterladen, dann scannt man beide Ohren damit und überträgt die Aufnahme an uns. 7 Tage später versenden wir dann den Überzug. Der Clou? Der Gummimantel passt auf alle handelsüblichen Ohrhörer. Er soll außerdem die Hörqualität verbessern. Auffallend viele Startups aus Frankreich sind bei der CES dieses Jahr dabei. Urgonite ist ein anderes Unternehmen. Es hat eine Art Helm entwickelt, den man vor dem Schlafengehen aufzieht, um sein Gehirn zu trainieren. Das Ziel ist es, einen besseren Schlaf zu fördern. Erfinder Gurek Lelou.
And the electrodes are going to measure.
Wir messen die Gehirnströme, die für einen gesunden Schlaf verantwortlich sind. Ziel ist es, unser Gehirn so zu trainieren, dass es mehr von diesen Strömen produziert. Das Headset ist mit einer Smartphone-App verbunden. Immer wenn ich diese Gehirnströme produziere, gibt mir die App mit Hilfe eines kleinen Spiels ein Feedback. Darin muss ich Quallen zerstören. Je mehr dieser Gehirnströme ich aktiviere, umso mehr Quallen werden vernichtet. Zum ersten Mal in diesem Jahr sind bei der CES 6 Spielzeughersteller mit dabei. Die waren bislang nicht zugelassen. Jetzt darf sich ein von Frauen gegründetes Startup aus dem Silicon Valley Hoffnung auf einen Innovationspreis machen. Die Gründerinnen haben einen Vibrator mit Messsensoren ausgestattet. Co-Gründerin Anna Lee.
So there's actually biofeedback sensors.
Wir haben in den Vibrator Biosensoren eingebaut. Das Gerät verbindet man mit dem Smartphone und kann dann die Messdaten seiner Orgasmen analysieren. So lässt sich herausfinden, was einem mehr Spaß macht. Das vielleicht beste neue Produkt zeigt ein großes Unternehmen. Ingenieure des Stuttgarter Bosch-Konzerns haben in ihrem US-Labor eine schlaue Sonnenblende fürs Auto entwickelt. Jason Sink von Bosch. Die traditionelle Sonnenblende wird durch ein transparentes Flüssigdisplay ersetzt. Es blockiert nur die Sonnenstrahlen, die direkt auf die Augen des Fahrenden treffen. Wir können dabei die Sicht um 90% verbessern. Die Blende ist voll automatisiert. Man kann die Hände am Lenkrad lassen.
Markus Schuler über die Gadgets, die technischen Kleinkram-Erfindungen auf der Technikmesse CES in Las Vegas. Und damit kommen wir zum Blick auf den heutigen Handelstag an der Börse. Heute mit Dorothee Holz in unserem Börsenstudio in Frankfurt am Main. Frau Holz, seit den frühen Morgenstunden schon war der deutsche Aktienindex im grünen Bereich, ganz im Gegensatz zum Bild gestern. Was hat sich geändert aus Sicht der Anleger und ist es überhaupt beim grünen Bereich geblieben?
Ja, es ist dabei geblieben. Der DAX steht kurz vor Handelsende 0,8% höher bei 13.232 Punkten, hat sich vom Tageshoch aber etwas entfernt, denn die US-Börsen sind mit Verlusten in den Handelstag gestartet und das hat die europäischen Anleger dann doch etwas verunsichert. Aber die Stimmung hat sich nach den dramatischen Ereignissen im Nahen Osten tatsächlich etwas aufgehellt. Die Märkte könnten sich absurd schnell von geopolitischen Risiken erholen, brachte es ein Händler auf den Punkt. Aber genauso schnell bläst man auch wieder Trübsal, nämlich dann, wenn die Lage doch noch eskaliert. Bisher ist eine Gegenreaktion des Iran allerdings ausgeblieben.
Fallen denn die Reaktionen beim Handel mit Staatsanleihen und mit Gold entsprechend aus?
Ja, sichere Häfen sind nicht mehr so stark gesucht. Gold hat sich um $4 verbilligt auf $1.569 die Feinunze. Die meisten öffentlichen Anleihen verbilligen sich bis zu 64 Cent. Die Umlaufrendite steigt um einen Basispunkt auf -0,29%.
Und nach dem Anstieg des Ölpreises in den vergangenen Tagen, wie ist die Lage heute?
Das passt genauso ins Bild. Auch am Ölmarkt hat sich die Lage entspannt. Die Ölpreise sind um 1% zurückgekommen. Öl der Nordseesorte Brent kostet gut $68. Gestern stieg der Preis ja auf über $70.
Und was tut sich auf dem Devisenmarkt?
Auch der Euro gehörte zu den sicheren Häfen. Auch der Euro wird jetzt verkauft. Der Euro sinkt auf $1.1130.
Schauen wir noch auf Einzelbewegungen beim Handel mit Aktien. Viele Meldungen kamen heute zur Autobranche. Wie heute mitgeteilt wurde, haben Anleger gegen den Autobauer Daimler Schadenersatzklagen im Zusammenhang mit möglichem Dieselabgasbetrug eingereicht. Wie reagieren die Anleger?
Also ziemlich entspannt. Die Aktien gehören zu den Gewinnern, legen 0,7% zu. Dabei geht es um ganz schön viel Geld. Anleger wollen in Sachen Dieselgate 900 Millionen Euro von Daimler. Banken, Versicherungen, Pensionsfonds gehören zu den Klägern. Sie werfen Daimler vor, nicht über die finanziellen Risiken informiert worden zu sein. Daimler will sich mit allen rechtlichen Mitteln dagegen wehren.
Die britische Autoluxusmarke Bentley ist im vergangenen Jahr in die Gewinnzone zurückgekehrt, wie heute bekannt wurde. Bentley ist eine VW-Tochter. Gibt es ein Echo an der Börse?
Es gab ein Echo. Die Aktien waren im Plus, sind inzwischen im Minus. Das liegt daran, dass der Chef von Seat, einer VW-Tochter, gegangen ist, wie VW gerade mitgeteilt hat.
Und kommen wir noch zum dritten im Bunde, also bei den Autobauerwerten. Die BMW-Marke Rolls-Royce hat im vergangenen Jahr beim Umsatz kräftig zugelegt. Spiegelt sich das bei BMW im Aktienkurs wieder?
Allerdings, BMW schneidet am besten ab. Die Aktien legen um fast 1,5% zu. Rolls-Royce konnte den Absatz immerhin um ein Viertel steigern, dank eines neuen SUVs. Also die deutschen Hersteller sind mit ihren britischen Luxusautos letztes Jahr gut gefahren.
Dorothee Holz fasste für uns den Handelstag an der Börse in Frankfurt am Main zusammen. Meine Kollegin Enne Seidel begrüßt Sie dann gleich ab 17.35 Uhr hier im Deutschlandfunk zur Sendung Kultur heute. Unter anderem mit einem Beitrag über Ernst Barlach und eine Ausstellung in Hamburg. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Durch die Sendung begleitete sie Günter Hetzke.